RS3 Input Podcast.
Wenn es beim Nachbarn laut ist, wenn es klopft, wenn er Schreie hört, wenn vielleicht Stühle in den Garten rausfliegen, dann spielt sich gerade eine Tragödie ab. Und Tragödie heisst häusliche Gewalt. Das heisst Gewalt in einer Beziehung. Häusliche Gewalt betrifft in erster Linie Frauen. Und die Gewalt ist ein globales Problem und eine weltweite Not für Frauen, Mütter und vor allem dann auch ihre Kinder. In der nächsten Stunde gehört ihr ein Input zum Auftakt von der DRS3-Spendenwoche. Jeder Rappenzählt. Mütter in Not zum Thema häusliche Gewalt.
In Kongo werden gemäss UNO-Studien jeden Tag rund 1'000 Frauen vergewaltigt.
Es gibt Organisationen, die Umfragen gemacht haben, die sagen, dass ca. 80-90% von allen Frauen in Pakistan Opfer von häuslicher Gewalt werden.
Dort geht man davon aus, dass rund 20% von allen Frauen in der Schweiz, die von häuslicher Gewalt mindestens einmal in ihrem Beziehungsleben betroffen sind.
Sie werden mit Säure beworfen, es gibt Vergewaltigungen, es gibt Mord.
Und hört auf bei diesen Familiendramen, wo wir dann nachher in den Medien davon Kenntnis nehmen, wo es Tote gibt.
Dann bin ich einmal mit meiner Mutter aufs Feld und dort sind uns 6 Banditen entgegengekommen. Und was sie mit uns gemacht haben, war die Hölle. Sie hat zuerst meine Mutter vergewaltigt und dann auch mich.
Ich hatte jemanden mich. Mich muss.
Inputs.
Jede 5. Frau wird in der Schweiz einmal in ihrem Leben in einer Beziehung eingeschüchtert, mit wüsten Worten zum Beispiel, oder bedroht, oder umkommandiert, oder eben auch geschlagen. Das ist häusliche Gewalt. Alle 2 Wochen artet die häusliche Gewalt so aus, dass eine Frau stirbt. Viele von diesen Frauen sind Mütter mit Kind und darum können sie nicht einfach weglaufen, abhauen von zuhause. Dort, wo es dann eben klopft. Und darum kommen diese Mütter in grosse Not. Jede 5. Frau, sicher kennt jeder von euch mindestens 5 Frauen. Im Schnitt ist also eine davon schon einmal Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist eine Vorstellung, die mich ein bisschen verschreckt hat. Was können wir gegen diese Gewalt machen? Eine Möglichkeit ist, direkt die Leute anzusteuern, die reinschlagen. Meistens sind es die Männer. Wie die Fachleute mit diesen Männern arbeiten, dass sie eben nicht mehr zuschlagen, dieser Frage gehen wir in dieser Sendung nach. Zuerst gehen wir aber ins Ausland. Noch viel schlimmer ist die häusliche Gewalt nämlich in Afrika und dort vor allem im Kongo. Wir reden mit Vergewaltigungsopfern und schauen, wie die UNICEF hilft. Und auch in Asien leiden ein Haufen Frauen und Mütter. In Pakistan werden über 80% von allen Frauen einmal in ihrem Leben Opfer von häuslicher Gewalt. Kann man also sagen, das ist eigentlich fast jede Frau. Eine andere Schätzung geht von jedem 3. Haushalt aus, wo es häusliche Gewalt gibt in Pakistan. Unsere Südasien-Korrespondentin Karin Wenger hat Mütter besucht in einem der bekanntesten Frauenhäuser von Pakistan.
26 Jahre war Amina verheiratet. Vor einem Monat ist sie von zuhause ausgezogen und ist ins Dastag Frauenhaus in der pakistanischen Stadt Lahore gekommen. Sie wollte eigentlich nicht gehen. Aber ihre Mann sei drogenabhängig und ein Alkoholiker. Sogar den Hustensirup hat er noch getrunken. Und dann, wenn er betrunken und frustriert zu ihr gekommen sei, dann hat es meistens Schläge gegeben. Dass sie am Schluss Schutz im Frauenhaus gesucht hat, hat aber noch einen anderen Grund. Seit 3 Jahren hat ihr Mann gesagt, sie müsse jetzt aus dem Haus, sie müsse eine Wohnung mieten. Er wolle eine 4. Frau heiraten und dann hat es für sie keinen Platz mehr. Damina ist mit 15 verheiratet worden. Heute ist sie 41 und Mutter von 2 erwachsenen Söhnen. Wegen ihnen sei sie bei ihrem Mann geblieben und will man sich in der pakistanischen Gesellschaft nicht scheiden lassen. Das ist auch heute noch ein Tabu. In Pakistan sagen wir den Mädchen schon früher, ihr seid da, um alles zu tolerieren, ihr müsst mit euren Brüdern geduldig sein. Und nach der Hochzeit sagen die Schwiegereltern genau das Gleiche, bist geduldig mit deinem Mann. Wie viel aber kann eine Frau und eine Mutter vertragen, fragt Damina. Damina ist eine von 24 Frauen, die im Dastag Frauenhausschutz gesucht haben. Einige sind allein gekommen, andere mit ihren Kindern. 14 Kinder leben da.
This is the terrace. We actually don't allow them to go to the fence because of the security reasons.
So they can... Das Haus liegt in einem Wohnquartier von der pakistanischen Stadt Lahore. Es ist unscheinbar, hat einen Garten und im Wohnzimmer steht eine lange Reihe von Plastikstühlen an einem Esstisch. Es ist 1990 von einer Gruppe Anwälte, zu denen auch die berühmte Menschen- und Frauenrechtlerin Asma Jahangir gehört hat, gegründet worden. Die Anwälte haben den Frauen gratis Rechtshilfe angeboten und gemerkt, wie gross die Not von ihnen ist. Häusliche Gewalt sei der häufigste Grund, wieso die Frauen ins Schutzhaus kommen, sagt Sunila Amar, die im DASTAG arbeitet.
Domestic violence.
Domestic violence.
Mostly are the domestic violence cases. They are seeking divorces from the husband.
Die Frauen werden von ihren Männern oder Verwandten geschlagen oder sexuell missbraucht. Die meisten wollen sich scheiden lassen. Dann gibt es aber auch noch andere Fälle. Frauen, die von der Staatsgewalt flüchten, z.B. von der Polizei, sagt Sunila. Victoria Bacchan, Direktorin von DASTAG, sagt, die Mehrheit der Frauen kommen von armen Familien, können kaum lesen oder schreiben.
They are poor families, actually. And most of their husbands are drug addicted. That is the main thing.
Die meisten Ehemänner sind drogenabhängig, haben nicht genug Einkommen und leben auf engem Raum mit ihren Familien. All das sind die Gründe, wieso es zur häuslichen Gewalt kommt. Der Naim Mirza, der Direktor der Frauenrechtsorganisation ORAT in Islamabad, schätzt, dass es in jedem dritten Haushalt in Pakistan häusliche Gewalt gebe. Und dafür gäbe es zwei Gründe.
So there might be two reasons. Is one that there is too much violence all around in Pakistan. Unfortunately, we have been in a cycle of violence for the last 3 decades.
Erstens, wir sind in Pakistan einen Weg viel zu viel Gewalt gäbe. Religiösen Extremismus, Selbstmordanschläge, der Dschihad, also der Heilige Krieg. All diese Gewalt mache ich vor der Haustür von jedem Einzelnen keinen Halt, sondern werde in der Familie direkt widerspiegelt. Ein zweiter Grund sei, dass die Regierungen und die Justiz schwach sind und Gericht kaum was machen, um häusliche Gewalt zu bestrafen. Die meisten Frauen und Mütter zeigen ihre Männer darum nicht an wegen Gewalt. Die wenigsten fordern die Scheidung. Sunila von DASTAG sagt, dass auch die Gerichte nur ganz wenige Frauen Unterhaltszahlungen zusprechen, wenn sie die Scheidung fordern. Auch im Fall der 41-jährigen Mutter Amina, die seit einem Monat im Frauenhaus ist, werde das schwierig werden.
My husband is creating a lot of problems in every another. He tries to use in every platform where he can like accuse her for everything. That this is like this divorce is happening because of her. Because
ihre Mann mache Probleme, schicke Drohungen und mache Amina für die Scheidung verantwortlich. Sie habe einen schlechten Charakter und wisse nicht, wie man mit einer Familie umginge, sagt er. Das Problem sei ganz grundsätzlich. Ein Mann könne seine Frau aus dem Haus rühren, aber wenn sie die Scheidung fordere, dann wäre das zu einer Sache von Ehr und Ego. Und das tut in Pakistan kein Mann tolerieren. Ob eine Scheidung für eine Frau möglich ist, ist aber nicht nur eine Frage, ob sie den gesellschaftlichen Ächtung standhalten kann, sondern auch, ob sie wirtschaftlich überleben kann ohne ihren Mann. Denn im traditionellen Pakistan ist es immer noch der Fall, dass meistens Männer das Geld heimbringen. Wenn eine Frau die Scheidung fordert, dann komme ich noch mal ein nächstes Problem, sagt Victoria Bacchan, Direktorin von DASTAG.
You know, when a woman takes divorce, she has to return all the money which she got as a dowry.
Wenn nämlich eine Frau die Scheidung verlangt, dann müssen sie alles Brutgeld und alles, was sie je bekommen hat, zurückgeben. Nur wenn sie Kinder hat, können sie vom Gericht Unterhaltszahlungen fordern. Während Amina also höchstwahrscheinlich leer ausgehen wird, hat Sonam, eine andere Frau im Frauenhaus, ein positives Gerichtsurteil bekommen. Die 36-jährige Mutter hat 6 Kinder. Ihr Mann, ein Tierhändler, ist jetzt vom Gericht verpflichtet worden, 15 Franken pro Kind im Monat zu zahlen. Die Sonam, die ganz verschleiert mit einem Kind auf dem Schoss am Tisch sitzt, sagt, das sage nicht viel, aber... Jede Mutter will ihre Kinder behalten und selber erziehen. Ein Vater könne das nie so gut. Der Sonam, ihre Hochzeit ist nicht wie üblich in Pakistan arrangiert worden, sondern ihre Hochzeit war eine Liebesheirat, und zwar mit ihrem Cousin. Ihre Eltern waren dagegen und das bedeutet, dass sie alle Unterstützung der Familie verloren hat. Sie sagt, nach der Hochzeit sei alles anders geworden. Die Liebe und Zuneigung, die ihr Mann vor der Hochzeit zeigt, sei auf einmal verschwunden. Er habe zwar mit dem Tierhandel gutes Geld verdient, aber das habe er vor allem für seine Freunde ausgegeben, nicht für seine Familie. Dann habe er angefangen zu trinken. Nicht regelmässig, aber immer mehr. Und neben dem Alkohol hat er angefangen, Drogen zu nehmen, vor allem Heroin. Hat er keinen Stoff bekommen, dann hat er sie und Kind abgeschlagen. Trotzdem ist Sonam 12 Jahre bei ihrem Mann geblieben. Lange hat sie geglaubt, es sei normal, dass ein Mann seine Frau und die Mutter von seinen Kindern misshandelt. Alle haben es gewusst, alle haben es toleriert. Er aber hat sich weder um seine Kinder noch um sie gekümmert. Die Kinder seien nicht einmal in die Schule gegangen. Darum hat sie ihm nach 12 Jahren gesagt, noch einmal Schläge und ich gehe. Er hat geglaubt, sie mache einen Witz, aber beim nächsten Mal sei sie ins Frauenhaus gezogen. Der Sohn und ihre Kinder gehen jetzt in die Schule. Sie und Amina und alle anderen Frauen im Haus kommen gratis Rechtshilfe über und sie machen im Haus Kurs. Näh- und Hauswirtschaftskurs und sie lernen, wie man Kerzen und Armreifen macht oder Haare schneidet. Mit allem, was sie lernen, sollen sie später selber Geld verdienen. Einige im Frauenhaus werden sich versöhnen mit ihren Familien und zu ihnen zurückgehen. Damina sagt, sie werde wahrscheinlich zu ihrem ältesten Sohn ziehen.
अच्छा तो नहीं समझा जाता लेकिन आजकल जो इतना ट्रेंड चला हुआ है आजकल लोगों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है कि अगर कोई औरत इस हद तक जाती है तो
एक गेschiedene Frau ziehen ist in Pakistan schwierig, aber wahrscheinlich werden sich die Leute wegen ihrer weniger Schmul verreissen als bei einer jüngeren Frau, sagt die 41-jährige Amina. Wenn eine Frau nach 26 Jahren Ehe die Scheidung einreiche, dann müsste doch jeder verstehen, dass da etwas sehr schlecht gelaufen sei. Sie sind froh, dass jetzt alles ein Ende hat. Die Sonam, die mit ihren 6 Kindern ins Frauenhaus kam, wird nicht mehr zu ihrer Familie zurückgehen. Ihre Mann droht sie umzubringen, darum bleibt sie noch etwas länger mit ihren Kindern im Schutzhaus. Und trotz allem sagt sie, sie sei dankbar für ihr neues Leben.
Aber wir haben hier immer
im Dastag gelernt, uns mutig zu sein und zu arbeiten. Früher habe ich gebetet, Gott gibt mir einen sicheren Ort, wenn ich ausziehe. Er hat mich gehört. Mit dem, was ich hier lerne, werde ich später auf meinen eigenen Füßen stehen. In einem Land wie Pakistan, wo es immer noch normal ist, dass Mütter Gewalt und Erniedrigung erduldet, ist das ein mutiger Schritt. Ohne das Frauenhaus Dastag wäre er wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
Männer verjagen ihre Frauen von zuhause, weil sie eine vierte Frau heiraten wollen. Oder sie schlagen rein, weil sie mal wieder kein Heroin oder andere Drogen im Haus hat, wenn sie heimkommen am Abend. Das ist schlimm. Aber es geht noch schlimmer, krasser. Die Karin Wenger hat bei ihrem Besuch bei den Frauen und Müttern im Frauenhaus Geschichten von ganz vielen Schlägen gehört, aber auch Berichte von noch ganz anderen Auswüchsen von Gewalt.
Also es fängt an bei Schlägen in der Familie, von ihrem Mann, von ihren Verwandten. Es geht weiter zu Verbrennungen, die ihnen zugefügt werden, zum Beispiel durch Holzöfen, durch Kohle. Sie werden mit Säure beworfen, es gibt Vergewaltigungen, es gibt Mord, vor allem Ehrenmord, das ist ein riesiges Problem in Pakistan. Und dann werden auch immer wieder Frauen eingesetzt, um Streit zwischen verschiedenen Familien zu schlichten. Also sie werden dann einfach austauscht wie eine Kuh. Oder sie zahlen den Preis für eine Fehde. Also dass zum Beispiel zwei Familien sind verfädet und dann eine Familie, um sich zu rächen, bei der anderen Familie verletzt einfach die Frau, schneidet die Nasen ab oder schneidet die Lippen auf. Also es gibt ganz, ganz brutale Gewalt, die da diesen Frauen angetan wird. Und dann ist Pakistan auch das Land weltweit, das am meisten Vorfälle von Gewalt gegen Frauen hat, wenn es um Brutgeld geht. Also Männer, die mehr Geld wollen, die mehr Gold wollen, die einen Fernseher wollen, die ein Auto wollen von der Familie, von der Braut. Und die Familie kann das vielleicht nicht geben und dann muss die Frau dafür zahlen.
Stichwort Ehrenmord, was müssen wir uns da darunter vorstellen?
Ein Ehrenmord wird dann begangen, wenn Familienehre soll gerettet werden, und zwar indem, dass die Frau getötet wird. Den Frauen wird dabei vorgeworfen, sie hätten die Ehe beschmutzt, verletzt. Und zwar, indem sie die Anweisungen der Eltern vom Mann zum Beispiel nicht befolgt haben, indem sie einen Mann geheiratet haben aus Liebe, der nicht ausgesucht worden ist von der Familie. Oder aber auch, indem sie Opfer worden sind von einer Vergewaltigung. Also in solchen Fällen, Frauen, die vergewaltigt worden sind in Pakistan, die werden meist nicht mehr von ihrer Familie angenommen oder werden umgebracht.
Wie geht die Gesellschaft in Pakistan damit um?
Die enorme Gewalt gegen Frauen und Mütter wird einfach weitgehend ignoriert, wird als normal angesehen. Es gehört dazu, dass eine Frau geschlagen wird von ihrem Mann. Dagegen kämpfen Menschen und Frauenrechtsorganisationen. Aber es bräuchte natürlich sehr, sehr viel mehr, die dagegen könnten ankämpfen.
Werden denn die Opfer von Gewalt vom pakistanischen Rechtssystem nicht irgendwie geschützt?
Ja und nein. Also, wenn man Pakistan anschaut, dann heisst es eigentlich auf dem Papier, dass alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte haben, dass niemand wegen dem Geschlecht darf diskriminiert werden. Die Praxis sieht extrem anders aus. Ganz viele von diesen Fällen schaffen es gar nicht an ein Gericht. Die Frauen getrauen sich auch nicht. Die Frauen getrauen sich meistens auch nicht zur Polizei, weil sie einfach Schiss haben, dass sie dort wieder vergewaltigt werden oder wieder geschlagen werden. Das heisst, ganz viele Fälle werden schlichtweg einfach nie bekannt. Die Frauen, die es doch schaffen an ein Gericht, die Strafverfahren sind oft extrem langfristig, sind komplex, sind sehr teuer. Und die meisten Frauen können sich das schlichtweg finanziell nicht leisten. Sie sind finanziell auch gar nicht unabhängig. Meistens sind sie abhängig vom Mann. Zudem hat es auch ganz viele Gesetze, wo eben geschlechterspezifische Gewalt, also Gewalt gegen Frauen, einfach nicht bestraft. Also gerade wenn man dann auch das islamische Recht Scharia anschaut, die traditionellen Praktiken, die ermöglichen es zum Beispiel, dass Ehrenmörder ungestraft bleiben.
Wie hilft denn die Gesellschaft den Opfern, also den Frauen, Müttern und hat ja auch sehr viele Kinder darunter?
Es gibt Hilfe, es gibt Frauenhäuser, es gibt auch rechtlichen Beistand, also dass eben Frauen, die sich das finanziell gar nicht leisten können, einen Anwalt bekommen, der ihnen dann hilft in diesen Gerichtsverfahren. Dass sie vielleicht gerade, wenn sie mit ihren Kindern von der Familie weg, dass sie eine kleine Kompensation bekommen. Also da gibt es eben vor allem Nichtregierungsorganisationen und die Frauenhäuser, wo die Frauen Schutz suchen können. Aber viele Frauen machen das nicht, weil sie einfach Schiss haben vor einem riesigen sozialen Stigma und sich das selber einfach nicht zutrauen.
Eine riesige Not also für Frauen und Mütter in Pakistan. Aber immerhin, es gibt Hilfe in den Frauenhäusern. Aber es braucht bei vielen Frauen lang, bis es dort hingehen, Hilfe suchen. Es ist Hilfe, die auf einem anderen Kontinent in dieser Form noch weniger vorhanden ist. Im zweitgrössten Land von Afrika, das Kongo. Dass eine Frau in ihrem Leben dort einmal vergewaltigt wird, damit muss ich eigentlich schon fast rechnen. Weil Vergewaltigungen gehören im Kongo zum Alltag. Einfach so. Es ist etwas ganz Normales. Und immer mehr eben auch zuhause. Das ist es ganz selbstverständlich im Kongo. Hierhin gehen wir. Nachher.
Mopembo, ezalinde liwateo.
Totika bamboka musika, tokende koluka bomoi ma. Tokoma mitelengano, namboka mopaya. Nania sungayo pasina pasie
Nakei kasi lobi na kozonga
Atandeleo
Mopembo ezalinde liwateo
Iwateo
Nakei kasi lobi na kozonga
Boyanga bako yambanga
Mopembo ezalinde liwateo
Na kozonga mboka
Nakei kasi lobi na kozonga
Aye bayama Atandeleo Tokozonga Kinshasa Pasio yo elekie niñokolo Bukaya mupaya pasibaninga Atandele Tokozonga Kinshasa
pembeni ya bayeba ndakayo atandele tukuzunga mboka o mboka babo tabiso atandele
kakei kasi lobi na kozonga
na kozonga
mopembo ezali ndeli
wate oho baninga
kakei kasi lobi na kozonga
zali seloko yangonga e
mopembo ezali ndeli wate
lobi tokozonga mboka
kakei kasi lobi na kozonga
lobi tokozonga
mopembo
Na kozonga
mopembo
ezali ndeli wate o
kakei
kasi lobi na kozonga kinshasa mame
mopembo
ezali ndeli wate o
kakei kasi lobi na kozonga mopembo ezali ndeli wate o kakei kasi lobi na kozonga
Wir haben einen Song gehört vom Loco Akansa, das ist ein Musiker aus dem Kongo. Der Kongo ist ein riesiges Land in der Mitte von Afrika. Und da sind wir jetzt. Input zeigt heute, wie Hilfswerke vor Ort Frauen und Mütter helfen, die von ihren Männern geschlagen werden, mit Säure übergossen werden, aus den Familien ausgestoßen werden. Es sind Frauen und Mütter, die wahnsinnig fest unter häuslicher Gewalt leiden. Auch im Kongo. Eigentlich ist der Kongo ein reiches Land mit viel Bodenschätzen und man könnte sich locker selber ernähren. Aber es ist so, dass ohne Milliarden von Dollar, die von der internationalen Hilfe kommt, das Land schon lange kollabiert wäre. Die Regierung ist unfähig, ihre Bevölkerung mit Essen zu versorgen und mit Trinkwasser. Besonders schlimm ist es im Osten von Kongo. Da hat es vor ein paar Jahren einen Vulkanausbruch gegeben und die ganze Gegend ist von einem Aschenregen zugedeckt worden. Auch heute sieht es in den Städten und Dörfern noch so aus, wie wenn gerade gestern ein Erdbeben gewütet hat. Ziemlich mitgenommen sieht auch das Heal Africa Spital aus. Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser hat das Hilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF begleitet in das Spital. Da versuchen Ärzte, Frauen und Mütter zu helfen, die vergewaltigt worden sind.
Im Hof vom Spital spielen Kinder, es rennen Hühner herum, es brennt ein Feuer und eine Frau singt ihrem Kind ein Schlaflied.
Tembea na mambo, dunia ina mambo.
Es ist die einzige beruhigende Stimme, die wir hier hören. Die anderen Stimmen erzählen von Schmerz und roher Gewalt. Im Kongo werden gemäss UNO-Studien jeden Tag rund 1'000 Frauen vergewaltigt. Ein paar kann der Gynäkologe Lucie Justin und seiner Kollegin im Heal Africa Spital helfen.
Nous offrons une kit qui est fait de la prophylaxie post-exposition pour prévenir le VIH. Et nous donnons aussi une prophylaxie pour contre la grossesse.
Wenn die Frauen innerhalb von 72 Stunden zu uns kommen, geben wir ihnen Medikament, um eine mögliche HIV-Infektion zu verhindern. Und in dieser Notfallbehandlung hat es dann auch Antibiotika drin gegen Geschlechtskrankheiten wie Syphilis. Und wir geben ihnen auch Medikamente gegen eine unerwünschte Schwangerschaft.
Alors, ce kit est disponible 24 heures sur 24.
Es sind die einfachen Fälle, die medikamentöse Notfallbehandlung lenkt. Viele Frauen kommen mit schweren Unterleibsverletzungen ins Spital nach Goma. Ihnen können die Ärzte häufig nur mit der Operation, also mit einem chirurgischen Eingriff, helfen. Eine von diesen Frauen, die der Dr. Justin operiert hat, ist Philomena. Die 16-jährige Frau sitzt im Wartezimmer vom Spital, schaut ins Leere und erzählt, was ihr vor 2 Jahren passiert ist.
Moi, je suis née ici à Goma.
Ich bin in Goma geboren.
Aber wir konnten auch nichts verdienen und darum sind wir in ein kleines Dorf gezogen und dort haben wir gebaut. Dann bin ich einmal mit meiner Mutter aufs Feld und dort sind uns 6 Banditen entgegengekommen. Und was sie mit uns gemacht haben, war die Hölle. Sie haben zuerst meine Mutter vergewaltigt und dann auch mich.
Ich denke, man mich. Man muss.
Mit im Gespräch wechselt Philomena ihre Muttersprache Kiswahili. Auch ohne Übersetzung wird klar, dass der jungen Frau etwas Schlimmes passiert ist. Die 6 Männer haben das Leben von der Philomena für immer verändert. Es ist nicht bei der Vergewaltigung geblieben. Ihr Vater hat Mutter und Tochter nach dieser Schändung davongejagt, wie er sich geschämt hat. Eine vergewaltigte Frau verliert in dieser Kultur ihre Ehre. Philomena hat nicht mehr von ihrer Mutter gehört, zum Vater hat sie keinen Kontakt mehr und sie wohnt bei ihrer Grossmutter. Leider sind Philomena kein Zufall, sagt Christine Musaidisi, die Leiterin von einem UNICEF-Projekt, das vergewaltigte Frauen im Kongo unterstützt und begleitet.
Qu'elle soit violée à l'intérieur, je veux dire, en brousse ou dans des villages, qu'elle soit violée dans des villes.
Die einen werden auf dem Feld oder im Wald vergewaltigt, andere werden aber auch in der Stadt vergewaltigt. Die sexuelle Gewalt daheim hat in den letzten Jahren fest zugenommen und ist ein riesiges Problem für die Frauen.
Donc, c'est un grand problème pour la femme.
Vergewaltigungen sind im 2 grössten Land von Afrika längste Waffen wie ein Kalaschnikow oder ein Granatwerfer. Täter sind meistens Mitglieder von den verschiedenen Banden, Milizen und Armeen, die in den kongolesischen Wäldern leben. Seit Jahren kämpfen sie dort um Macht und Bodenschätze. Vergewaltigungen gäbe es aber auch immer mehr daheim in der Familie, sagt der Frauenarzt Justin.
Tout au début, c'était des hommes en armes et en uniforme militaire.
Zuerst waren es vor allem Männer in Uniformen und Waffen, die die Frauen vergewaltigt haben. Vergewaltigungen sind im Kongo aber so etwas Alltägliches und Normales geworden, dass es eben auch dort Vergewaltigungen gibt, wo es keine Soldaten hat und wo es keinen Bürgerkrieg gibt. Nämlich zuhause in den eigenen 4 Wänden. Dort haben die Vergewaltigungen massiv zugenommen.
Vergewaltigungen bleiben meistens ungestraft, sagt Safia Dukant. Sie ist Juristin bei der UNICEF in Goma und beratet vergewaltigte Frauen.
Il y a l'éloignement des circonscriptions par rapport aux zones géographiques, l'éloignement des cours des tribunaux par rapport.
Es gibt geografische Gründe. Gericht sind in der Stadt und die Opfer wohnen in den Dörfern weit, weit aus, wo es keinen Bus und nichts gibt. Ein weiterer Grund ist die Angst. Angst davor, dass der Täter sich rächt, wenn er nicht verurteilt wird. Und ein dritter Grund ist eigentlich ein kultureller Grund. Die Frauen sind sich nicht gewohnt, über solche Sachen öffentlich zu reden, also in einem Gericht, und haben Angst, dass sie dann ausgestoßen werden, wenn sie ins Dorf zurückkommen.
Et de retourner dans sa communauté et d'être accepté.
Die Angst ist real und begründet. Zu den inneren Verletzungen kommen nämlich meistens noch ganz andere, erzählt Christine.
C'est encore une injustice en plus. Elle souffre d'abord pour ce qui est arrivé physiquement à elle.
Ja, es ist ungerecht, kommt aber noch obendrauf. Meistens haben Frauen körperliche Verletzungen, werden dann vom Ehemann oder von der Familie verstoßen und im ganzen Dorf geächtet. Und in einer Gesellschaft, wo die Frau wirtschaftlich eigentlich allein nicht kann überleben, ist es für Frauen fast einfacher, einfach nichts zu sagen.
Pour ne pas subir d'autres injustices du côté de la société.
Eine Vergewaltigung ist nach der kongolesischen Verfassung ein Verbrechen. Im Ostkongo hat sich der Staat und damit auch zu Recht aber längstens abgemeldet. Die UNO, die UNICEF und andere Hilfswerke versuchen, den fehlenden Staat so gut es geht zu ersetzen und zu helfen. Im Spital von Goma werden zum Beispiel täglich Wunden genäht und gepflegt. Ob die seelischen Wunden je verheilen, weiss dagegen niemand. Eine Antwort habe ich möglicherweise ein paar Tage später zuhinterst im Ostkongo gelesen. In einem Büro von einem Hilfswerk ist ein Zettel gehangen, darauf ist gestanden. Heilen gelegentlich, helfen, wenn immer möglich, trösten immer.
1000 Vergewaltigungen pro Tag. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist pro Tag so ein durchschnittliches Schweizer Dorf, also ein ganzes Dorf, das einfach vergewaltigt wird. Ich wollte von Patrick Wüser wissen, wie denn die Gesellschaft von Kongo diese Vergewaltigungen wahrnimmt.
Das ist durchaus natürlich ein Thema, auch wenn im Kongo 67 Millionen Leute leben, 300'000 bis 400'000 Vergewaltigungen pro Jahr. Also das gibt ein prägendes Thema, das merkt man, wenn man in die Dörfer kommt. Zuerst im Ostkongo, ein kleines Spital, eine Gynäkologie, also eine Frauenabteilung, da sind zuerst mal Geburten, wie bei uns auch, aber die Hälfte der Belegschaft ist eben auch mit Vergewaltigungen beschäftigt, wirklich in jedem Dörfli, in jedem Städtli, und das ist dann durchaus eben in der Gesellschaft ein prägendes Thema.
Also der Opfer wird also vor allem mit den Spitälern geholfen. Gibt es auch noch andere Hilfe?
Ja, die Hilfe kommt vor allem von aussen. Also von Hilfswerken, von UNO, von UNICEF. Also die Spitäler werden häufig auch von Hilfswerken betrieben, wie sich der Staat da schon längstens hat abgemeldet. Und in der Gesellschaft selber, also ich will denen nicht Solidarität absprechen, aber die Vergewaltigungen sind ein bisschen ein Tabuthema. Die Frauen, die werden häufig allein gelassen. Also ihnen wird die Familie nicht geholfen, sondern sie werden verstoßen. Es wird ihnen quasi unterstellt, dass sie ein bisschen mitschuldig sind. Sie verlieren ihre Ehre. Wir reden auch nicht darüber. Also darum, das ist auch ein Grund, dass die Frauen häufig nicht vor Gericht gehen, wie sie sich schämen, vor 12 Männern in einem Gericht öffentlich all die hässlichen Sachen noch einmal zu rekapitulieren und dann vielleicht noch unterstellt zu bekommen, wir sind die mitschuldig oder selber schuld.
Wird die Situation also eher immer schlimmer?
Es ist paradox, also es wird viel geholfen von aussen und die Zahlen sind zum Teil tendenziell am Steigen, und zwar aus Nachahmung. Die Schwelle für das Verbrechen ist gesunken, also viele Vergewaltigungen, wir haben das auch in Reportagen gehört, die finden unterdessen nicht nur im Milieu von Milizien oder Armeen statt, sondern daheim in den eigenen vier Wänden, also Ehemannen, Brüder, die Vergewaltigen, wie es eben eigentlich so banal gewöhnlich ist worden in diesem Land.
Kann man sagen, dass die Vergewaltigung durch die Milizen auf irgendwelchen Plantagen, aussen oder im Wald, die häusliche Gewalt dann fördert?
Ja, erstens durch das, dass die Schwelle gesunken ist, das nachzumachen in den eigenen vier Wänden. Aber man kann, glaube ich, auch in einem anderen Sinn von häuslicher Gewalt reden, dass die Vergewaltigung selber, die findet zwar tatsächlich noch immer im Busch, im Dschungel, im Feld aussen statt, aber die Frauen sind auch häufig mehrfach Opfer, wir haben es auch gehört. Also sie werden von der Familie verstoßen. Sie sind zum Teil schwer verletzt, weil das nicht einfach gewöhnliche Vergewaltigungen sind. Die Frauen sind häufig krank, also haben sich dann angesteckt mit AIDS oder mit Syphilis. Und darauf aber, sie sind manchmal noch schwanger, werden verstoßen und sind dann auch noch wirtschaftlich ein Opfer, wie eine Frau, die nicht geheiratet ist und ein Kind hat, die ist eigentlich im Kongo mehr oder weniger verloren. Die Frauen, die sind dann vielleicht in der Institution, wo ihnen geholfen wird, die haben dort ein Kind, die sind vielleicht dann wieder medizinisch verheilt, ihrem Kind wird geholfen, aber ihre Zukunft ist sehr düster.
Es ist eine düstere Zukunft für viele Frauen und Mütter im Kongo. Immerhin ein Spital versucht zu helfen, wenn auch den Müttern nicht, dann wenigstens den Kindern, zusammen mit Spenden und der UNICEF. Dass es auch den Müttern in ihrer Not besser geht, dafür sammelt DRS 3 Geld die ganze nächste Woche in Luzern auf dem Europaplatz beim KKL bei jeder Rappe zählt. Und wenn ihr jetzt das Gefühl bekommen habt, Männer, die reinschlägen oder vergewaltigen, gäbe es nur in den kriegsversehrten Ländern, also zum Beispiel in Afrika, falsch. Auch in der stabilen und sicheren Schweiz knallt es in ganz vielen Wohnungen und Häusern. Gewalt zu Hause. Jede fünfte Frau erfährt es und leidet darunter. Input, wir reden über häusliche Gewalt. Weltweit ist es ein riesiges Problem. Häusliche Gewalt bedeutet zum Beispiel, dass Männer in Pakistan ihren Frauen die Nase abschneiden, weil ihre Familie zu wenig Geld gezahlt hat bei der Heirat. Oder es sind Männer, die im Kongo Frauen vergewaltigen, weil es etwas ganz Alltägliches ist und eigentlich schon fast so dazugehört zum Leben. Wir haben gehört, wie man diesen Frauen und Müttern vor Ort versucht zu helfen. Pakistan oder Kongo, da ist alles weit weg, aber auch bei uns schreien Männer ihre Frauen das erste Mal an, dann schlagen sie es ab. Jede fünfte Frau wird einmal in ihrem Leben Opfer. Und auch bei uns gibt es Hilfe in den Frauenhäusern. Zusätzlich probiert man bei uns aber schon seit ein paar Jahren aus, mit den Männern zu arbeiten, die reinschlagen, damit es gar nicht so weit kommt, dass Frauen leiden. Für das setzt sich der Heinrich Müller ein von «Stopp Männergewalt». Das ist eine Beratungsstelle in der Region Bern. Ich habe Heinrich Müller getroffen und zuerst von ihm wissen, wieso es denn auch in der Schweiz häusliche Gewalt gibt. Eben ein Land, wo es den Leuten ja eigentlich viel besser geht als zum Beispiel eben zu Pakistan oder zu Kongo, wo es Bürgerkriege gibt und Erdbeben und die Leute mausarm sind.
Wenn man fragt nach dem Warum, gibt das tausende von möglichen Antworten. Wenn man aber fragt, was sind Faktoren, die häusliche Gewalt begünstigen, dann weiss man doch ein bisschen besser Bescheid. Man hat herausgefunden, dass Alkohol häufig eine Rolle spielt im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Falsche Rollenvorstellungen, dass also beispielsweise einfach nur so patriarchalische Ideen um sind, wenn man eine Partnerschaft, eine Familie zu feiern hat. Es kann äussere Faktoren sein, die das Risiko vergrössern zu häuslicher Gewalt. Der Druck von aussen, wirtschaftliche Probleme, Arbeitsplatzverlust, vielleicht sind auch gesundheitliche Probleme, die hier eine Rolle spielen. Und was auch noch ein Risikofaktor ist, ist selber erlebte Gewalt in der Kindheit. Es ist so, dass sich erlebte Gewalt eben auch nach vielen, vielen Jahren im eigenen Verhalten wieder spiegeln kann.
Viele Männer saufen also, dann schlagen sie rein oder sie haben eine veraltete Rollenvorstellung. Die Frau ist in diesen Vorstellungen wenig wert oder gar nichts wert. Und als Mann darf man ruhig einmal reinschlagen, um seine Wünsche durchzusetzen. Gerade so halt wie die Männer in Pakistan oder im Kongo, wo wir ja schon Beispiel gehört haben in dieser Sendung. Und auch wie die Gewalt abläuft, ist in der Schweiz nicht wirklich anders als sonst in der Welt. Es gibt drei Phasen.
Die erste Phase, das ist so der Spannungen bauen sich auf. Es gibt verbale Grobheiten, es gibt vielleicht auch wirklich mal, dass man anders Schlötterling anhängt, wiederholt und anders Schuld zuschiebt und streitet und es wird laut und lauter. Das ist so der Spannungsaufbau, ist eigentlich schon ein Alarmzeichen, wenn man in einer Beziehung ist oder auch wenn man von außen schaut, wenn einfach das vorherrscht, immer gestürmt und gestritten wird.
Ist aber noch keine häusliche Gewalt in diesem Sinne?
Ist noch keine häusliche Gewalt, außer es kommen Drohungen dazu. Wenn Drohungen im Spiel sind, wirklich massive Drohungen, ich lade dich ab, ich hau dir eins an den Ring oder ich mache dich fertig, wenn man das zwei, dreimal gehört hat aus Betroffenen, dann kann man sich eigentlich schon Gedanken machen, ob man nicht etwas korrigieren muss, ob man nicht Hilfe braucht. Die zweite Phase in dem Geschehen dieser Gewaltspirale ist, wenn die brachiale Gewalt ins Spiel kommt, wenn es Schläge gibt, wenn es überhaupt irgendwelcher körperliche Gewalt gibt. Das kann ja auch mal ein Schüpfen sein oder ein Boxen oder ein Schlagen mit der Hand ins Gesicht oder an den Haar ziehen oder Gegenstände umwerfen, nach jemandem werfen. Das ist quasi die zweite Phase, wo Gewalt sich manifestiert. Häufig ist das der Moment, wo die Polizei eingreift, wo Nachbarn anrufen, da ist etwas nicht mehr gut, oder wo irgendwelche Behörden ins Spiel kommen, wo es eine Anzeige gibt dann auch von der Polizei, wo das ist häusliche Gewalt, das ist ein Offizialdelikt seit einigen Jahren. Die Polizei kommt also hin, kann ermitteln und macht eine Anzeige. Und dann kann es sein, dass der Täter, und das wäre dann der Anfang von der dritten Phase, der Täter Reue zeigt, dass er von Geschenken machen im Opfer, dass er vielleicht auch prielt und gute Vorsätze hat und sagt, jetzt wird alles wieder gut, ich reisse mich zusammen, ohne dass der Täter oder das Paar, das betroffen ist, wirklich Hilfe sucht. Also, sie versuchen dann häufig, das unter sich abzumachen, so ein bisschen mit der gegenseitigen Toleranz wieder versuchen, das einzuspielen, bis sie wieder in eine Drucksituation kommen, in einen inneren Druck, in einen beziehungsinternen Druck oder äußerem Druck ausgesetzt sind. Und dann fängt es wieder an mit der ersten Phase. Da gibt es dann vielleicht wieder verbale Entgleisungen, Beschimpfungen, Grobheiten, bis es dann vielleicht wieder zu einem Vorfall kommt. Und das kann ein paar Runden so gehen. Also die Gewalt wird sich dann im Verlauf von vielleicht ein paar Monaten oder Jahren aufbauen. Und fängt so nie ein Ende und kann zu schlimmen Folgen führen.
Damit es keine schlimme Folge gibt, müsste spätestens jetzt die Person, die reinschlägt, es ist meistens der Mann, zugeben, dass er ein Problem hat oder dass er auch ein Problem ist. Aber diese Einsicht ist bei den meisten nicht da, sagt Heinrich Müller. Viele von diesen Männern haben halt immer noch ein Männerbild, wo es quasi eine Schande ist, wenn man sich selber zugestehen müsste, dass man Hilfe aussen bräuchte von anderen Leuten. Der Stolz lässt dann auch nicht zu. Man würde ja irgendwo auch indirekt zugeben, dass man gescheitert ist, zum Beispiel in der Beziehung. Es gibt aber auch noch andere Typen von Männern, die reinschlagen.
Es sind häufig Männer, die eine kleine Impulskontrolle haben, die schnell wütend werden und nachher auch schnell reinschlagen. Das sind oft so Männer vom Typ verwöhnte Bubi, die nie eine Frustrationstoleranz aufbauen müssen. Das können auch Männer sein, wo es einfach nicht erträgt, dass die Frauen ihnen verbal überlegen sind. Ein Stück weit sind das gekränkte Narzissten, die ihre Macht, vielleicht ihre verlorene Macht aus ihrer Sicht, wieder müssen aufbauen, handfest, indem sie physische Kraft einsetzen. Nachher treffen wir auch immer wieder Männer in unserer Beratung, die sagen, dass ihre Frau nicht mehr mit ihnen schlafen will und darum bauen sie Druck auf, bis hin zu sexueller Nötigung, damit sie zu ihrem Recht kommen. Und dann eben die Männer, die eigentlich lang gut laufen, sozusagen, und dann in eine schwierige Lebenssituation hineinkommen, zum Beispiel sie werden arbeitslos, sie kommen aus verschiedenen Lebensbereichen in eine Mehrfachbelastung hinein und dann verlieren sie irgendwie die Kontenance und spüren sich nicht mehr. Und schlägt rein, das ist eine Möglichkeit. Männer, die Gewalt einsetzen, fühlen sich in der allermeisten Regel mit dem nicht wohl. Sie spüren und wissen, dass das nicht eine gute Sache ist, außer vielleicht bei gerade notorischen Gewalttätern, die einfach überhaupt keine Einsicht haben. Aber die Mehrheit spürt, dass das nicht gut ist für die Beziehung, für die Familie und auch für sich selber. So wie für die Partnerin auch nicht gut ist. Und die müssen natürlich auch nachher einen inneren Punkt überwinden, wo sie die Hilfe gehen suchen.
Wenn sich ein Mann entschieden hat, um Hilfe in Anspruch zu nehmen und bei Ihnen anruft, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Sagt er da, hallo, ich habe meine Frau geschlagen, was soll ich machen?
Ja, er ruft auf die Hotline an und am Anfang klingt das häufig ein bisschen unverbindlich. Ja, ich werde mal mit euch reden, könnt ihr mal vorbeikommen. Und dann fragen unsere Berater häufig, geht es um Gewalt? Also eine klare Frage ist das Zentrum von der Thematik, denn es ist ja eine Hotline für Gewalttäter. Und dann, durch das tut man eigentlich das erste Bekenntnis fordern von den Betroffenen, dass sie sagen, ja, es geht um Gewalt. Und vielleicht bringt man sie auch so weit zu sagen, ja, dass sie diejenigen sind, die reingeschlagen haben. Und dann tut man die einladen für ein persönliches Gespräch und geht natürlich dann von Auge zu Auge, geht man nachher aufs Thema zu.
Und haben die sich melden bei Ihnen, vielfach auch so ein bisschen Tendenz, um das, was sie gemacht haben, verharmlosen?
Also man muss mit diesen Klienten versuchen, auf das Thema Gewalteinsatz hinzugehen. Und gleichzeitig muss man versuchen, das Vertrauen aufzubauen zu diesem Klienten. Also man muss ein Vertrauen haben, damit man über so schwierige Themen reden kann, dass man auch eine Einsicht herbringen kann, dass Fehler gemacht wurden und dass man etwas muss tun muss, um das zu korrigieren oder zu ändern.
Wie gut gelingt es, diesen Männern zu helfen?
Das, was wir machen können, das ist arbeiten am Spitz des Eisbergs. Die Tatsache, dass viele Männer bei uns wirklich einen Beratungsbogen machen von 5, 6, 7 Sitzungen, zeigt, dass die Männer, die zu uns kommen, in der Regel wirklich bereit sind, das Thema anzugehen, aus einem Leidensdruck auch kommen und diesen Leidensdruck auflösen wollen, indem sie an sich selber Veränderungen vornehmen. Der Weg dorthin, das geht halt wirklich über die Einsicht von diesen Klienten, dass sie Verantwortung tragen, quasi für ihre Hand. Sie können nicht sagen, ja, die Person, zum Beispiel die Partnerin, hat mich gereizt, hat mich beleidigt und nachher habe ich reingeschlagen, also ist sie schuld. Das ist eine falsche Idee. Der schlägt, ist immer verantwortlich für die, wie wir sagen, fehlende Impulskontrolle. Und er muss schauen, dass das nicht mehr passiert. Und er kann nur bei sich selber ansetzen. Er kann nicht bei der Frau kritisieren oder bei den Kindern sagen, ja, die machen halt immer Lärm und darum schlage ich rein. Häusliche Gewalt ist in unserer Gesellschaft nicht erwünscht und zudem strafbar.
Gibt es denn die Hoffnung, dass man in 20, 30 Jahren die Zahl der häuslichen Gewaltdelikte irgendwie runterbringt?
Es ist ganz schwierig, das zu beurteilen. Also ich habe persönlich auch ein Stück fatalistische Einstellung oder Sichtweise. Ich glaube, es sind so viele Faktoren, die das Gesellschaftliche und auch das Familiäre zusammen sind, bestimmen. So viele Faktoren in unserer modernen Gesellschaft. Die ganze Kommunikation, die sich verändert, die Unsicherheit im wirtschaftlichen Bereich, der Druck am Arbeitsplatz. Es sind viele Faktoren da, die einem relativ pessimistisch stimmen könnten in dieser Sache. Es gibt aber auch Faktoren, die einem Hoffnung geben. Beispielsweise eben die verstärkten gesellschaftlichen Bemühungen, dass die Gleichstellung von Mann und Frau wirklich umgesetzt wird, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch zum Beispiel in den Modellen, wie Männer können daheim mithelfen, dass sie die Möglichkeit haben, Teilzeit zu arbeiten. Also es gibt auch hier positive Entwicklungen. Ich glaube, das Problem der Gewalt wird uns weiterhin beschäftigen. Das wird uns auf den Strassen beschäftigen, in den Fußballstadien, aber eben auch daheim in der Familie. Und darum ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur an die Opfer denkt und den Opfer hilft, sondern dass man auch an die Täter denkt und die nicht nur bestraft und einsperrt oder wegweist, sondern dass man wirklich versucht, mit ihnen an ihrem Verhalten zu arbeiten, dass sich das ändert.
Also wäre bezüglich jetzt häuslicher Gewalt, die Reduktion von häuslicher Gewalt schon ein Kernpunkt, eigentlich, dass man die Gleichstellung von Mann und Frau wirklich müsste konsequent durchsetzen?
Das ist meine Überzeugung. Auch wenn man zurückdenkt an die Risikofaktoren, die wir gesagt haben, das Machtgefälle zwischen Mann und Frau, die patriarchalische Denkstruktur, die da und dort genommen ist. Ich glaube, wenn man die Gleichstellungsanliegen ernst nimmt und die wirklich versucht zu realisieren, dann wird man auch das Machtgefälle können positiv beeinflussen, zu einem gerechten Stand bringen.
Das Machtgefälle zwischen Frau und Mann, das ist das grosse Problem, das zu häuslicher Gewalt führt. In der Schweiz und in der ganzen Welt. In Ländern wie zum Beispiel Pakistan kommen dann noch im ganz grossen Ausmaß patriarchalische Familienstrukturen dazu und das Kongo eine Kriegsvergangenheit, wo Vergewaltigungen in der Beziehung zu etwas ganz Normalem gemacht haben.
Input Podcast auf DRS3.